You have chosen the right job. You support the right job.
Da ist der Abschluss und da ist das Tor! Trossard!
After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
Da ist es! Kai Havertz! Und natürlich Dan Heinke!
Herzlichen Glückwunsch an den Arsenal Football Club zur englischen Meisterschaft 25-26.
German is all alone! This is his kingdom! This is his magic moment!
Declan Rice!
Was ein Ball von Martin Ødegaard und es ist Martin Zubimendi.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2026-27.
Episode 346 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. Der erste Titel der Saison ist eingefahren. Ein ziemlich souveränes 3:0 gegen Manchester City im Community Shield, was dazu führte, dass wir jetzt bei 18 Community Shield Siegen sind. Nur noch Manchester United vor uns und City erstmal zumindest vorübergehend ein wenig in die Schranken gewiesen. Wir wollen darüber sprechen in dieser Episode und blicken 5 Tage vor Start der neuen Premier League Saison auch ein wenig rund um den Kader, blicken nochmal, welche Spieler gegebenenfalls den Verein verlassen könnten. Aktuelle News, Diskussionen, Gerüchte wollen wir in dieser Episode nochmal aufdröseln. Wie immer an die Mikrofon in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian.
Ja, hallo, grüßt euch. Hört sich gut an, souverän gegen Manchester City, ne?
Ziemlich souverän, habe ich sogar gesagt. Ja, werden wir gleich aufdröseln noch. Genau, wir wollen zurückblicken natürlich auf den Community Shield in dieser Episode und so ein bisschen ja die letzten Tage rund um Arsenal beleuchten, analysieren, sind ja jetzt alle wieder mit dabei. Auch die letzten WM-Fahrer sind zurück im Training und ja, so ein paar Sachen tun sich ja. Es war vergleichsweise, ich fand, eher ruhig die letzte Woche. Können wir aber im Detail im zweiten Teil dieser Episode noch draufblicken und werden dann im Laufe der nächsten Woche noch natürlich eine ausführliche Saisonvorschau auch in Podcast-Form nachliefern. Blicken wir aber erstmal auf den Sonntagnachmittag im Principality Stadium von Cardiff zurück. Ja, ich muss sagen, gut, ich halte das Hähnchen da natürlich immer in den Wind, wie es passt. Wenn wir verloren hätten, hätte ich gesagt, ah, ist alles nicht so. Wenn wir jetzt gewinnen, würde ich sagen, wow, ist schon ein Statement. Ja, aber mein überherrschendes Gefühl ist, ich bin überrascht, wie gut wir waren. Weil ich nicht gedacht hätte, dass wir, auch wenn man sich die ganzen Testspiele angeschaut hat und jetzt sozusagen diese Performance vom Sonntagnachmittag sieht, das war ja dann doch eine etwas andere Welt. Und damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Nee, hätte ich auch nicht. War so ein bisschen Tag und Nacht. Kam aber zum richtigen Zeitpunkt, wie ich finde. Und ist in gewisser Weise auch, zumindest was die Performance angeht, erklärbar aufgrund der Kader- und Teamstruktur, die wir im Verhältnis zu den anderen Preseason-Spielen halt gesehen haben, denke ich. Aber es ist natürlich schon nicht verkehrt, wenn du diesen Sieg gegen Manchester City in der Art und Weise, wie du ihn gestaltet hast, dann eine Woche vor Saisonstart aufs Parkett legst. Das ist schon gut. Und ich glaube, die Einordnung, wie du sie gerade schon gesagt hast, hin oder her, ist ja immer nur eine Deutung und Deutungsfrage und eine Frage, wie du es dir am besten zu selbst zurechtlegst. Aber dass sowas für Selbstbewusstsein, für Selbstverständnis nicht schaden kann, glaube ich, ist nie wegzudiskutieren, ne?
Nee, du gehst natürlich jetzt mit einem super Gefühl in das Freitagabendspiel gegen Coventry und zum anderen gibst du Manchester City, ich weiß jetzt nicht, ob die panisch werden, aber du gibst denen zumindest ein paar Aspekte mit zum Nachdenken und was ich so an Fanreaktionen aus dem City-Lager gelesen habe, ist es ja jetzt nicht so, dass die in irgendeiner Form völlig überrascht sind, aber zumindest sind sie verärgert und es ist eigentlich ein ganz guter Zustand. Klar, du hast angesprochen, dass wir natürlich in anderer Zusammensetzung gespielt haben als in den Testspielen. Auf der anderen Seite, selbst wenn, und das haben wir ja auch gemacht, hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass City im Ansatz einfach einen Schritt oder 2 Schritte zulegen wird im Vergleich zu den zu den letzten Testspielen. Und da hätte ich jetzt aber schon gedacht, dass die Lücke zwischen uns und City eben nicht so groß ist. Ich hätte schon gedacht, dass es ein deutlich umkämpfteres und auch deutlich engeres Spiel wird. Und wir dürfen nicht vergessen, mit Saliba und Timber haben uns ja immer noch zwei der besten Spieler gefehlt und fehlen uns auch noch längere Zeit. Und City ist eigentlich mehr oder weniger, klar, Rodri hat gefehlt, aber letztendlich mit einem einigermaßen auch kompletten Kader da aufgelaufen. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das über 90 Minuten, vielleicht mit Ausnahme der letzten 8 bis 10 in der ersten Halbzeit so dominant gestalten. Und hätte ich, glaube aber auch nicht gedacht, dass, also ich wüsste keinen, der das erwartet hätte.
Nein, das glaube ich nicht, auch mit Blick auf die übrigen Spiele, die wir bisher in den letzten Wochen gesehen haben, auf den Kaderstand hinsichtlich der Rückkehrer, obwohl Mikel Arteta ja da auch im Laufe der Woche schon gesagt hat, dass er sehr zufrieden ist mit den Spätrückkehrern. Aber dennoch muss man ganz klar sagen, dass man das nicht erwarten konnte. Und man muss jetzt auch nicht gleich in absolute Euphorie verfallen. Ich denke, das wäre auch das falsche Signal. Das wird auch Arteta nicht tun. Aber man kann es gut benutzen. Man kann es halt verwenden, um zu zeigen, dass wir fokussiert sind, dass wir weiter gierig sind, eben auch Titel zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, so eine Argumentationslinie, die man da gut fahren kann. Und wir haben ein paar von den Spätrückkehrern auch heute sehen können. Und ich fand, das war insgesamt schon auch da an der Stelle schon eine Performance, die sich sehen lässt.
Um dich mal zu zitieren, beziehungsweise dir die Worte quasi schon in den Mund zu legen, Raya statt Kepa und alles ist gut, oder?
Naja, definitiv. Man muss wirklich sagen, dass er in den Preseason-Spielen schon selbst quasi sehr deutlich gemacht hat, wie groß der Qualitätsunterschied ist. Ich finde, das ist ja immer beim Torwartspiel immer so eine Sache. Also du siehst ihn immer dann, wenn er in Aktion ist, und dann hat er auch irgendwie eine gute Aktion und fängt ihn ab. Und du nimmst es bei David Raya so, naja, hin ist vielleicht das falsche Wort, aber du erwartest es halt. Und hast halt so diese Möglichkeit, dass er halt auch nochmal hinter der guten Abwehrreihe irgendwie auch nochmal was retten kann. Und das sind so Themen, die brauchst du halt in einer gewissen Maße auf dem Level. Und wenn du es nicht hast, fällt es halt relativ schnell auf und lässt dann auch mal gewisse Dinge so durchflutschen, die eben ein Torwart der Qualität wie Raya eben halt immer noch rausholt. Und das ist, glaube ich, ein ganz große Erkenntnis der ganzen Geschichte, dass du einfach, um da vorne immer weiter auch mitspielen zu können, eben ein Torwart dieser Güte brauchst. Und es war klar, dass Kepa in der Preseason eigentlich so gut wie alle Spiele machen wird, weil Raya einfach das Turnier in den USA halt bis zum Ende gespielt hat, also in Anführungsstrichen gespielt. Und da musste man halt mit der Situation leben. Und wenn man das mal analysiert hat in den meisten Spielen, da waren viele von den Gegentreffern, ich erinnere mich da an das Spiel, in Dublin gegen
Betis.
Gegen Betis, genau. Das war schon, also da würde ich fast schon 70 bis 80% der Gegentreffer musste ihm schon ankreiden. Und das ist halt schon eine Menge.
Naja, klar, Kepa hat irgendwie jetzt nicht dafür geworben, dass er die Nummer 2 bleiben möchte oder eine gute Nummer 2 ist. Und eigentlich wäre ja die Preseason für ihn da wie gemalt, weil man darf halt auch nicht übersehen, wenn es halt kein WM-Sommer gewesen wäre, dann hätte Raya auch einen Großteil der Preseason-Spiele gemacht. Aber klar, natürlich, Raya ist der bessere Torhüter, das ist sowieso klar, aber er macht halt auch die ganze defensive Struktur besser. Und 3-0 klingt vom Ergebnis relativ deutlich. Ich finde, es spiegelt auch grundsätzlich die Dominanz halt wieder, aber man darf halt nicht übersehen, dass Reihe auch zwei, drei herausragende Paraden wieder gemacht hat in den 90 Minuten gegen Semenyo, gegen Haaland. Ich glaube, der eine war gegen Doku, der Schuss. Das kommt dann halt in dem Sinne noch dazu auch. Ich glaube, ein Keeper hätte zwei der drei nicht gehalten und
ja. Aber das sind ja die Situationen, die du in diesen Spielen gegen diese Top-Stürmer eben dann gegebenenfalls mal fängst, dass da einmal einer vielleicht eins gegen eins steht oder in einer sehr guten Schussposition mit einem Distanzschuss halt durchdringt. Und dann genau da brauchst du halt eben diesen Rückhalt, der diese Bälle dann auch nochmal rausfischt oder irgendwie um Pfosten lenkt oder keine Ahnung was. Also das sind in den Partien oftmals ja die Decider, ne? Also da trennt sich ja die Spreu vom Weizen und da werden auch Spiele auch entschieden. Nicht nur vielleicht vorne durch die Verwertung der einen Chance, sondern eben auch dadurch, dass du sie hinten nicht kassierst. Also von daher, das sind halt die Momente, die halt dann den Weltklasse-Torwart ausmachen.
Natürlich, und letztendlich ist es dann halt auch einfach für die anderen Akteure vielleicht auch in dem Sinne ein bisschen das bessere Gefühl, wenn sie wissen, Raya steht hinten im Tor. Ein Spieler müssen wir auf alle Fälle schon mal deutlich hervorheben, der auch in den letzten Wochen eben nicht dabei war, aber jetzt, ich glaube, das erste Mal wieder längere Zeit gespielt hat, Martin Ødegaard. Tor gemacht, mehr oder weniger eigentlich das zweite Tor nicht direkt vorbereitet, aber initiiert, insgesamt Dreh- und Angelpunkt gewesen, sehr, sehr gute Torchance noch gehabt, die von, ich weiß gar nicht, wer es auf der Linie war, der gerettet hat bei City. Dreh- und Angelpunkt und wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Episoden auch schon mal ganz kurz angedeutet, dass er eine sehr, sehr gute WM gespielt hat und auch insgesamt ganz gut in Form war in der Vorbereitung, was man so gehört hat, was das Physische angeht, hat ja auch mit sehr, sehr vielen Verletzungen in der letzten Saison zu tun, ist jetzt schon offensichtlich im Community Sheet, auch wenn es kein Ligaspiel war, wenn Ødegaard in seiner guten oder in einer sehr guten Form ist, ist eigentlich die gesamte Arsenal-Mannschaft ja transformiert in eine andere, wenn ich sagen, in eine andere Galaxie, aber das, was ihn eigentlich die Jahre davor ausgezeichnet hat, dass er so dieser Takt- und Rhythmusgeber ist, dass er bestimmt, wann Arsenal ins Pressing geht, wann man sich zurückzieht, dieser Taktgeber im Mittelfeld plus natürlich die kreativen Momente, die er halt hat, die haben halt einfach in der letzten Saison über mehrere Monate halt auch gefehlt und selbst wenn er wieder fit gewesen war, hat er ja einfach keinerlei Spielrhythmus, was so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass wir vielleicht nicht so dominant am Ende waren und so dominant den Titel geholt haben, wie wir es hätten tun können. Aber es ist, glaube ich, jetzt schon offensichtlich, dass mit einem formstarken Ødegaard wir nochmal eine ganz, ganz neue Dimension, auch ein ganz anderes Handling der Spiele bekommen werden.
Ja, absolut. Also ich hatte mich auch in den letzten Wochen gewundert, als die Diskussion nicht, aber als bei der Nennung von Kandidaten, die man in Anführungsstrichen veräußern und versilbern sollen könnte, eben auch sein Name fiel. Da habe ich gedacht, Gott, bitte nicht. Also genau dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Fortführen der schon bei der WM wirklich sehr, sehr starken Leistung in der ja, Dominanz, Taktgebung einer Mannschaft. Und das ist, glaube ich, genau der, ja, nennen wir ihn mal den alten Ødegaard, den wir halt so in den letzten Spielzeiten immer durch seine Verletzungsthematiken halt sehr stark vermisst haben. Und das ist ein ganz wichtiges Element, auch für diese Frage der Kreativität, der Chancenverwertung, Chancenherausarbeitung, wo wir immer in der letzten Saison halt nicht wirklich brilliert haben. Und da sehe ich ihn schon als denjenigen, der das Ganze dann auch allein dadurch, unabhängig von der Änderung von offensivem Potenzial oder Spielermaterial, schon in eine gewisse andere Richtung drücken kann. Allein dadurch, dass er diese Räume sieht, dass er diese Pässe spielt, die dann zu diesen Chancen führen. Also das ist ein ganz, ganz interessantes oder ein wichtiges Element, was wir da sehen bei ihm. Und wenn er das in der Qualität, wie er es heute gespielt hat, oder auch bei der WM gespielt hat, wenn er das halt verletzungsfrei, also Klopf auf Holz, durchziehen kann über den Großteil der Saison mit einer natürlich gewissen Rotation und somit halt vielleicht auch Freshness, die er dann halt auch über die Spielzeit hin hat, dann hast du da ein ganz großes Faustpfand in dem kreativen Bereich, der dir die Stürmer oder die Offensivabteilung im Übrigen mit Kusshand nehmen wird. Das ist immer noch ein Spieler, der einfach diese Möglichkeit besitzt, enge Räume aufzustoßen, Kreativität ins Mittelfeld zu bringen, neben einem Declan Rice zum Beispiel, der ja auch das Mittelfeld dominiert, aber auf eine andere Art. Und ich finde, das ist halt schon gut, dass wir ihn auch in dem Spiel heute mit dem Gegner in der Form gesehen haben. Das lässt auch für den Saisonstart natürlich schon hoffen, dass wir da ja auch diese Dynamik hoffentlich dann auch fortführen können und direkt halt anbringen können.
Ja, wie häufig wir letzte Saison darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie nicht kreativ genug sind und dass wir nicht genug Chancen kreieren und all die Dinge. Und ich glaube, er ist letztendlich, da brauchst du gar keinen neuen, zwingend keinen neuen Offensivspieler holen. Du musst halt einfach nur hoffen, dass deine bisherigen Verletzten der vergangenen Saison fit bleiben. Also wenn man halt guckt, dass ein Havertz über Wochen gefehlt hat in der letzten Saison, dann Ødegaard sehr, sehr lange, Mikel Merino. Also das sind ja alles so Sachen, Spieler, die einfach so viel bieten und so viel mehr auch die anderen Spieler dann so ein bisschen entlasten. Also das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht auch hoffentlich sich dann auch durchschlägt, dass das durch die Leistung von Ødegaard halt auch ein Saka wieder ein bisschen entlastet wird oder vielleicht auch besser eingesetzt wird, dass ein Eze nicht diesen Druck hat und natürlich, dass überhaupt auch ein Gyökeres/Havertz besser eingesetzt wird aus dem Mittelfeld heraus. Also ich will jetzt nicht sagen, das wird ein Spaziergang zum Titel, aber ich sag mal, unter den Voraussetzungen, dass einigermaßen alle fit bleiben, finde ich, ist der Kader sogar eigentlich besser, obwohl wir jetzt nicht 1000 Spieler neu geholt haben, sondern wir hatten einfach so viele Verletzte in der vergangenen Saison und sind Meister geworden. Und wenn jetzt die Verletzten einigermaßen fit bleiben, ist es ja nochmal eine ganz neue Transformation. Und bei Ødegaard ist das aus meiner Sicht eigentlich die entscheidende Rolle, weil er der Mannschaft nicht nur im Kreativbereich was gibt, sondern auch in der gesamten Art und Weise, die Struktur, der Takt quasi, die Art und Weise, wie eine Mannschaft auch das In-Game-Management macht, das läuft halt oder lief in den Spielzeiten davor immer über Ødegaard. Und so richtig ist er in die Rolle, in seiner Abwesenheit, keiner ja so richtig reingefunden. Es war zum einen generell Job-Sharing, aber neben dem, ich sag jetzt mal, fußballerischen Ding, so dieses Persönliche, dieses Menschliche, das hat ja auch gefehlt auf dem Platz. Und ja, das ist, ich glaube, ich will jetzt nicht mich schon zu sehr freuen, aber die Leistung heute und auch das, was man so aus den Trainings gehört hat bezüglich seines Fitnesszustands und auch die WM, lassen vieles erhoffen erstmal.
In jedem Fall. Und ich finde es gut, dass er auch relativ früh im Vergleich natürlich auch schon wieder zurück war, viele der Einheiten auch schon mitgemacht hat und somit man ihn eigentlich auch als Starter für das erste Spiel gegen Coventry am kommenden Freitag, glaube ich, auch mit einplanen kann und muss.
Ja, ich denke, Arteta wird für Freitag nicht viel anders aufstellen als jetzt im Community Shield. Wir sind aber in Führung gegangen durch ein Tor von Riccardo Calafiori, der gerne gegen Man City offensichtlich trifft. Er hat selbst gesagt, das Tor gehört zu 70% Miles Lewis-Skelly mit einem, weiß gar nicht, ob man das ist, glaube ich, dann Weltklasse-Pass oder der perfekte Pass. die perfekte Vorarbeit zum 1:0 nach 23 Sekunden. Hat Miles Lewis Skelly jetzt nochmal Werbung für sich gemacht, dass man richtig Schotter hinlegen sollte? Oder war das jetzt eher nochmal ein Zeichen dahingehend, seid ihr wahnsinnig, mich abgeben zu wollen?
Ich hoffe, das Zweite. Dieses Thema über die letzte Woche hinweg war sowieso ein Thema, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon vor mehreren Hintergründen irgendwie ein bisschen komisch. Zum einen, transfersummenmäßig habe ich da nie irgendwo einen Betrag gelesen, wo ich sage, der würde reflektieren, was zum einen momentaner Stand des Marktes ist, aber das ist nichts Neues. Irgendwie gefühlt ist es bei allen Spielern, die bei uns im Verkauf stehen, nicht ansatzweise so, und irgendwie bei allen anderen werden irgendwelche B-Klasse-Spieler für Unsummen verkauft. Habe ich nicht im Ansatz verstanden, warum man ihn abgeben sollte. Von wo diese ganze Thematik quasi gestartet ist, ja, also dieses angebliche ihn anbieten bei United, bei Chelsea, wer hat dieses Anbieten initiiert? Wir wissen es ja, stand jetzt nicht, aber wer auch immer es war und wohin man erst auch herkam, sollte man die Leitung schnell kappen. Also Ich denke.
Ja, ich glaube, es war Van Aarsen selbst oder in irgendeiner Form. Sagen wir mal so, der einzige legitime Grund, den es dafür gibt, ist Einnahmen zu generieren.
Natürlich, aber wenn ich die letzte Spielzeit gesehen habe, war ja natürlich schon klar, dass es irgendwie eine komische Situation ist. Er war in der vorletzten Saison extremst eingebunden, hat unfassbar gut performt und man hat ihn eigentlich als festen Bestandteil gesehen. Dann kommt die neue Saison und er spielt bis wie viele Spieltage vor Schluss hat er, glaube ich, keinen Starteinsatz
gehabt. 4 oder 5?
Ja, genau, ja, und auch kaum Minuten gehabt, dann spielt unfassbar gut, spielt dann auch im Halbfinale und Finale der Champions League, wenn ich mich richtig erinnere, ja, beides Mal von Anfang an, und macht es richtig gut, und dann denkst, ja, genau, das ist das Level, das ist das, dann Hail End, und all diese Dinge, die dann irgendwie zusammenkommen, und du sitzt dann da und denkst, okay, du kannst ihn nicht abgeben. Das ist also, wir haben ja auch eine Diskussion mit Ethan and Nary, aber ich finde, da ist diese Wertung nicht so krass. Also da ist es auch so, okay, man denkt, er ist super talentiert, aber vielleicht wäre es besser, wenn er nochmal irgendwie eine Leihe hätte. Aber irgendwie, also Gefühl könnte man sich, man könnte sich irgendwie einfacher damit arrangieren. Also zumindest geht es mir so. Bei meinem Skelly ist es irgendwie anders, weil ich einfach sofort diesen Benefit einfach sehe von ihm.
Ja, der Unterschied ist halt, er hat es in der Premier League schon viel häufiger gezeigt, dass er mit, und auch in der Champions League, dass er halt mit den Besten mithalten kann.
Genau.
Aber deswegen wird er auch angeboten woanders im Vergleich zu den anderen Spielern natürlich.
Ja, nur wenn du aber siehst, welche Kandidaten im Endeffekt da halt genannt werden, da musst du dich ja auch fragen, welche Wertigkeit hat er dann eigentlich und wo müssen wir ihn eigentlich klassifizieren? Und das ist meines Erachtens schon ein sehr interessanter Punkt. Und ich würde ihn nicht abgeben. Und ich glaube, es wäre auch nicht wirklich eine besonders populäre Entscheidung, wenn dies passieren würde. Wir sollten lieber versuchen, ich sag mal so, den ganzen in Anführungsstrichen Prütt, der noch da ist, ja, den irgendwo abzustoßen und nicht versuchen, dann mit dem einen Verkauf irgendwie unfassbar viel zu generieren. Weil wir wissen alle, was wir für eine Saison haben, wie viele Wettbewerbe wir haben, wo wir überall Lücken füllen müssen. Und vielleicht startet er ja auch viele Spiele, werden wir sehen, aber er kann auch an vielen Stellen Lücken füllen. er kann Lücken füllen auf der Außenbahn. Er kann Lücken füllen im zentralen Bereich. Also er ist ja durchaus flexibel einsetzbar. Das kann für ihn auch manchmal zum Verhängnis werden, aber ist halt in der Qualität für einen Trainer doch eigentlich eine absolute Wunschvorstellung.
Ja, der Unterschied auch zu Eason ist natürlich, dass er auf einer Position spielt, Lewis Skelly, wo wir nicht über Bedarf haben. Ne? Also Nery halt auf der 10 oder in diesem Offensivbereich, da tummeln sich halt schon viele, gerade wenn man halt auch einen Merino eher offensiver sehen möchte. Und vielleicht auch einen Declan Rice wieder in einer etwas offensivereren Rolle, vor dem Hintergrund, dass defensiv eigentlich mit Zubimendi, Bruno Guimaraes, Lewis Skelly drei etablierte Spieler halt sind. Ne? Sehe ich ähnlich. Ich würde ihn auch nicht abgeben. Ich sehe aber auf der anderen Seite in irgendeiner Form auch die Notwendigkeit, dass wir mal Spieler verkaufen, um Geld einzunehmen. Ja? Also du kannst ja dich nicht immer nur mit Geld aus Titeln und Wettbewerben, in denen du weit kommst und irgendwelchen Werbeeinnahmen gegenfinanzieren, das ist auch klar. Also wir haben das auch häufiger schon gesagt, wir werden auch Spieler verkaufen müssen und auch gewinnbringend verkaufen müssen. Und ich sag mal so viele Optionen haben wir da in der Tat halt nicht. Und wenn man durch den Kader geht, fallen ein, zwei, maximal drei ein. Und Lewis Skelly, auch wenn es halt irgendwie wehtut, aber ist zumindest einer der Kandidaten, der halt richtig Geld auch nochmal generieren könnte. Und klar, ich weiß, dass es ein unpopulärer Move wäre. Ich erinnere dann aber auch gerne nochmal daran, dass wir, glaube ich, auch hier, selbst wir beide, in der letzten Saison häufiger gesagt haben, ja, okay, gut, wäre jetzt auch kein großer Verlust. Ne? Also das ist dann immer so die Frage, bewertest du dann 4, 5 Einsätze oder guckst du halt mal in der Entwicklung über 2, 3 Jahre, was kannst du gegebenenfalls noch erwarten? Und da musst du halt abwägen. Und klar dürfte auch sein, dass Spieler wie Nelson, Fabio Vieira, Ninvenary, den man wahrscheinlich irgendwie die idealerweise auch nochmal ausleiht, anstatt zu verkaufen, Gabriel Jesus, die werden dir jetzt auch nicht die Unsummen einbringen. Nee. Und dann bleiben nicht mehr so viele Spieler aus dem derzeitigen Kader, wo man sagen könnte, ja, ich könnte den verkaufen, ohne die allergrößte Lücke zu generieren. Gleichzeitig habe ich Geld, um den Kader an anderer Stelle oder vielleicht auf der gleichen Position nochmal besser zu machen. Und dann bleiben vielleicht 2 Namen oder 3 Namen übrig. Lewis Skelly, Gabriel Martinelli und
ja, ich kann, also ich,
und
ich
bin unpopuläre, beide. Unpopuläre Entscheidung, aber solche Namen, klar, Ødegaard ist in dem Sinne aus meiner Sicht vom Tisch, aber im Mittelfeld tummelt sich halt auch recht viel, ne? Das muss man auch so sehen. Ja. Und sagen wir mal so, ich will jetzt nicht zu viel, ich will keine Gerüchte streuen, weil es auch keins ist, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht Noni Madueke, gibt den wieder ab. Biete den irgendwo an. Englischer Nationalspieler, Premier League erfahren. Aber so richtig überzeugend war er insofern nicht und vielleicht auch ein Spieler, der nochmal Geld generieren könnte. So, das sind dann aber auch aus meiner Sicht diejenigen, die da so ein bisschen in diese Kategorie halt reinfallen. Wir sind drauf gekommen, weil wir über Lewis Skelly gesprochen haben, der das 1-0 mustergültig vorbereitet hat. Ansonsten Kai Havertz mit einem Tor. Typisches Kai Havertz-Tor, steht halt da, wo er da steht. Ansonsten glaube ich eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung. Ich glaube, 2 Spieler können wir nochmal vorheben. Zum einen, fangen wir damit an. 2 Torvorbereitungen in seinem ersten richtigen Pflichtspiel auf der Insel. So schlecht nicht. Macht einen ziemlich guten Eindruck. Ich glaube, intern ist man selbst ein bisschen überrascht, wie gut er ist oder wie effektiv er ist bei den Dingen, die er tut. Ich hoffe, er hält das Niveau. Bis jetzt scheint es ein absolutes Schnäppchen gewesen zu sein bei dem Output, den er generiert. Was mir aufgefallen ist, so die Art und Weise, wie er spielt, ist schon sehr ähnlich zu Trossard auch. Oder? So dieses
Haken schlagen. Ja. reinziehen. Ja, schon. Also muss man, also, aber ich bin wirklich überrascht. Also man kannte ihn ja noch auch aus Fortuna-Zeiten. War doch war Fortuna, ja. Genau. Ja, ja. Dann verschob es durch den Wechsel, verschob sich das Ganze natürlich so ein bisschen aus dem hiesigen Fokus. Ja, dann sagst du immer oder hast du immer dieses Argument, ja, schwache Liga, ja, natürlich, klar. Aber dann siehst du ihn und denkst so, oh, okay, das sieht gut aus. Ne? Also auch durchgehend fand ich in der Preseason sah das immer richtig gut aus. Und das kann halt auch so ein Überraschungsding werden, wo am Anfang jeder gesagt hat, Ergänzungs-Squad-Player. Und dann hast du auf einmal einen, der eine Menge Assists bietet, die eine Menge Überraschungsmomente kreiert und all diese Dinge. Also ich hoffe, dass er das so halten kann und dass er sich auf dem Niveau vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickelt, weil dann wäre das echt wie ein Top-Transfer, den man aus der Tüte gezaubert hätte.
Genau, und hat zumindest auch keine Anpassungsschwierigkeiten, was jetzt generell das Finden im Kader oder so angeht. Das ist ein Punkt, der immer wieder betont wird, jetzt auch häufiger. Ich glaube, man sucht sich auch wirklich die Spieler, von denen man glaubt, dass sie auch menschlich einigermaßen gut in den Kader passen, dass es da wenig Anpassungsschwierigkeiten gibt. Klar, er muss das Niveau jetzt erstmal in der Liga bestätigen und wie gesagt, Preseason ist das eine, Community Sheet ist auch noch das eine und Premier League, Champions League, Dienstag, Mittwoch, Wochenende und so ist dann das andere. Auf den anderen Spieler, auf den ich nochmal hinaus wollte, ist Ben White. Stichwort auch Verletzung in der vergangenen Saison. Er ist ja jetzt so eigentlich so ein bisschen unser einziger Rechtsverteidiger. Klar, irgendwie Malik Simon hat dann am Mittwoch gespielt. Wir hätten ein paar Backup-Optionen, die aber alle irgendwie aus der Academy kommen. Julian Timber braucht noch ein paar Wochen. Aber White sieht eigentlich so souverän und fit wie lange nicht mehr aus. Die Frage ist dann halt auch, wie lange kann er dieses Niveau halten? Ähnlich so ein bisschen wie bei Ødegaard. Ich glaube, solange halt ein Ben White fit ist und regelmäßig spielt, gibt es jetzt auch wenige Rechtsverteidiger in der Premier League, die irgendwie wesentlich besser sind. Aber auch das wäre natürlich nochmal insbesondere dann auch perspektivisch gesehen in der Zusammenarbeit mit Saka auf der rechten Seite so ein bisschen die alte Achse halt, die ja wirklich gut funktioniert hat und ich kann nur hoffen, dass er fit bleibt, weil ich glaube, dann wäre es auch für ihn nochmal so ein bisschen eine Saison, um halt auch nochmal den Marker zu setzen und zu zeigen, okay, gut, das, was letzte Saison war, das ist eigentlich unter dem Niveau, das ich kann.
Ja, ist es ja definitiv. Es war ja nur dadurch geprägt, dass er halt verletzungstechnisch so geplagt war, was ja wiederum eine Folge dessen war, dass er in der Spielzeit davor über Limit spielen musste. Oder auch eigentlich zwei Spielzeiten, wenn man es fast schon zusammennimmt. Natürlich ist er immer noch absolute Qualität. Also, oder hat er noch immer absolute Qualität? Das muss man oder kann man ihm auch nicht absprechen. Die Frage ist halt, die du zu Recht halt stellst, wie konstant kann er das abrufen körperlich? Und da ist halt das Thema, dass wir hier kaum oder wenig Rotationsmöglichkeiten momentan haben, die wirklich dann adäquat da eingesetzt werden können, wo wir dann einfach schauen müssen, dass wir die schaffen eigentlich. Ne? Weil dann hast du den Vorteil, dass du jemanden wie Ben White in der Qualität und in der Form halt auch hast und bringen kannst, sodass du da dadurch dann gleich wieder diesen Qualitätsschub auch in der Mannschaft hast. Nur wenn du ihn jetzt wieder in den Boden rammst, dadurch, dass du nur ihn spielen kannst, dann ist es wie so ein Teufelskreis und du bewegst ihn wieder genau dahin, wo du ihn jetzt gerade halt so langsam rausgeholt hast. Und das kann mit der Erfahrung auch, die man mit ihm gemacht hat, in der letzten Saison eigentlich kaum das Ziel sein und muss in der Umsetzung irgendwie vermieden werden. Du hast Miley Simon angesprochen. Ich fand gegen Como fand ich ihn bärenstark. Das war schon gut, muss man wirklich sagen, was er da an Souveränität hingelegt hat. nur er ist halt auch 16. 16. Ich finde ja, so, es ist schwer,
keine,
ne?
Es ist keine valide Option, also zumindest halt für den Ligapokal. Das Gute ist ja, dass wir bis Oktober wenig Spiele haben, ne, weil da die lange Länderspielpause ist. Wir spielen keine Champions League Playoffs. Wir spielen jetzt halt an einem Freitag, dann darauf die Woche erst Montag, dann Sonntag, glaube ich. Das ist jetzt also auch nicht das üppigste Programm. Von daher kommt das, glaube ich, Ben White ein bisschen auch entgegen. Aber Fakt ist auch, wir brauchen also entweder noch, kommen wir ja gleich nochmal zu, Neuzugang, der halt auch rechts spielen kann, oder relativ schnell einen fitten Julian Timber.
Ja, gut, Julian Timber wird nicht so weit entfernt sein wie Saliba, aber wird halt noch fehlen, hat Arteta ja auch in der Pressekonferenz die Woche über gesagt. Schwer. Klar, das Programm kann das natürlich bis dahin in gewisser Weise vielleicht auffangen, setzt dann aber halt voraus, dass Timber dann auch fit ist und auch fit bleibt. Ne? Also das ist sind viele hätte, könnte. Also ja, gucken wir mal, also ich denke eher, die Variante muss sein, dass man da noch weiter irgendwo einen Backup der Defensivabteilung zur Verfügung stellt.
Definitiv. Womit wir so ein bisschen beim Thema wären, es sei denn, du hast jetzt noch was zum Community Shield zu ergänzen?
Nö, eigentlich nicht. Ne? Ich denke, dass wir...
Dafür war es jetzt auch nicht wichtig genug, dass wir Ewigkeiten drüber sprechen.
Nein, aber ich glaube, die Basisaussage muss trotzdem sein, ein ganz, ganz guter, ganz gutes Statement, was man da abgegeben hat. Und ich glaube, psychologisch auch wieder ein sehr wichtiges Thema, was man da abgearbeitet hat, weil ich glaube, dass vieles dieser Themen mit Titelgewinnen, wenn man es geschafft hat, über diese Klippe zu kommen, halt, eben psychologischer Natur sind. Ne? Aber gut, ansonsten, ich denke, sind die Themen, was die Partie angeht, sicherlich geschrieben und erzählt, und von daher genau, können wir und den Themenkreis da beschließen.
Ja, genau. Dann, Stichwort Transfers. Es war relativ ruhig, bis auf diese Sache mit Lewis Skelly, die wir schon angesprochen hatten vorhin. Ja. Dann gab es die Diskussion um Martinelli, angebliches 45 Millionen Euro Angebot aus der Türkei. Er sagt aber, ich will nicht in die Türkei. Zu Recht. Genau. Ja. Zeigt auch so ein bisschen die, ja, nicht, also anders formuliert, ich glaube auch einen fitten, gut spielenden Martinelli können wir gebrauchen, wäre ein Gewinn für die Mannschaft, aber auch hier im Podcast haben wir häufiger schon gesagt, so richtig den nächsten Schritt hat er nicht gemacht. Ne? Also da würde ich.
Er verlässt das Plateau nicht.
Genau, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir ihn zu relativ gutem Geld verkaufen würden, würde ich jetzt keine Tränen hinterher weinen, auch wenn er natürlich einfach mit der Entwicklung der vergangenen Jahre auch eng verknüpft ist, aber da muss man dann halt auch ein bisschen grausam sein in An- und Abführung und sagen,
okay. War man ja bei Trosser auch.
Ja, genau. Kann man
ja auch ganz klar sagen, ne? Ja.
Ja, aber klar, für 45 Millionen never. Und zum anderen, was in der Türkei spielt er sich ja aufs Abstellgleis, mehr oder weniger. Das kann es nicht sein in seinem Alter. Da habe ich aber, glaube ich, es war im Arsblog gelesen, dass Andrea Berta ja wohl sehr gute Connections irgendwie in die Türkei hat. Also da würde das schon mehr Sinn machen, dass er dann halt auch quasi Martinelli so ein bisschen angeboten hat, aber wie gesagt, nicht zu dem Preis. Wenn Martinelli weggehen sollte, was ja jetzt definitiv eine Option zu sein scheint, denke ich, wird man aber auf der linken Seite oder auf den Flügeln nochmal was machen müssen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, so wie die Situation ist, brauchen wir aus meiner Sicht dringender jemanden noch für die Verteidigung.
Ja, da drückt so ein bisschen der Schuh einfach aufgrund der Tatsache, dass wir diese beiden Verletzten dann mit Timber und Saliba noch haben, wobei Saliba sicherlich ein Kaliber der Ausfallzeit ist, was einfach erheblich schmerzt und ja eine der Säulen auch dieses Defensivverbund und der ganzen Mannschaft ist. Ja, Konsa ist eben immer wieder ein Name, der dann, sag ich mal, mehr als nur hochpoppt. Die Frage ist halt nur Bewertung des Spielers von Aston Villa und Bewertung der Summe, die man geben möchte seitens Arsenal. Also ich glaube, da ist man noch extremst weit auseinander. Die Frage ist halt, gibt es eine Alternative? Oder wie heißt nochmal der auch englische Nationalspieler, der bei Leverkusen spielt, mir ist der Name jetzt entfallen.
Ja, ich weiß noch nicht so ähnlich.
Ja, er ist ja auch
In der
näheren
Verlosung,
Verlosung.
ja, habe ich auch
Und
gesehen, aber das ist ja
aber
alles
das sind
ist
da
weit von
das
konkret entfernt. Also ich
das ist
beschäftige
weit von
mich
konkret
mit
entfernt.
Namen beschäftige ich mich ja erst, wenn es wirklich konkreter wird.
Aber
Aber was zeigt, dass man sucht?
man zeigt, dass man sucht, aber ich weiß nicht so richtig, auf welchem Stand man da ist, ne? Also das ist so, ja, also gewisse Namen, die rotieren da immer so, aber es spitzt sich nichts zu, ne? Das muss man auch so sehen. Ich
Bis
meine,
jetzt nicht, aber generell
ja,
nicht.
noch
Also das
nee,
meinte
nee,
ich ja,
generell nicht.
so die übergeordnete Stimmung ist jetzt gerade eher so, so richtig viel ist nicht los. Also klar, wird,
Juanscha.
genau, Jarret oder so, ne?
Jarell, genau.
Genau.
So, jetzt hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Okay. Ja, also dann Offensive, klar, da gab es dieses Martinelli-Gerücht, aber sozusagen für die, sagen wir mal, die Fallhöhe von Vinicius Junior ist relativ hoch, aber jetzt ist ja gar nichts mehr in Diskussion. Und auf der anderen Seite die abzugebenden Spieler, die wir halt haben, also Reece Nelson, Fabio Vieira, Ethan Ranieri, Gabriel Jesus, so sind so die vier, die ich auf alle Fälle auf der Liste habe. Da hat man
Ja,
bis auf Neapel irgendwie bei Jesus
17
wenig,
Millionen Pfund angeblich, ne?
ja, wenig.
Wäre ja schon eine Menge. Also ich hätte
Ja, aber der ist ja jetzt, also klar, auch verletzungsgeplagt, aber das ist ja auch, also,
ja.
ne, genau, bei Fabio Vieira ist ja immer der HSV noch, aber die sehr offensichtlich sich gar nichts leisten können wollen.
Schwer,
Ja,
schwer.
bei Reece Nelson ist immer irgendwie West Ham im Gespräch, aber, ja, mehr ist es dann halt auch nicht, ne? Also,
Nee.
die Frage ist halt so ein bisschen, wie viel Eigeninitiative kommt von den genannten Spielern jetzt auch zu sagen, okay, liebe Leute, bitte ermöglicht mir eine weitere Karriere. Ich will hier nicht rumsitzen, weil wir wissen alle, das sind vier Namen, die werden nicht spielen. Sie waren heute nicht im Kader. Die werden nicht spielen. Von daher ist jetzt ein bisschen die Frage, letztendlich, wie viele Steine legst du da auch als Verein in den Weg? Und aus meiner Sicht wäre ich nur vollends zufrieden mit dem Transferfenster, wenn Jesus wie Fabio Vieira und Reece Nelson verkauft werden. Und bei Ethan Ranieri würde ich sagen, gib ihm eine gute Leihe oder einen Verkauf für viel Geld. Glaube ich aber auch nicht, dass der kommt. Also dann bleibt wahrscheinlich nur das Leihgeschäft. Und im Idealfall holen wir noch zwei Spieler. Also zumindest einen für die Defensive und noch einen für die Offensive. Und ja, auf die Person Martinelli, Lewis Skelly kann man noch gucken. Aber ich glaube, ansonsten wird sich auch nicht mehr so viel tun. Der Markt scheint auch, ja, keine Ahnung, irgendwie, die Dominosteine sind irgendwie noch nicht so gefallen, dass irgendwie groß was ins Rollen kommt. Ich habe so den Eindruck, jede Liga kocht so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Aber so große, wirklich, ja, Kracher-Transfers waren nicht da bisher. Und pff, letztendlich, die Premier League schiebt sich halt die teuren Spieler gegenseitig zu. Und alles andere, ja, wartet so ein bisschen. Und ich glaube, Frage ist halt, ob da jetzt in den nächsten 2 Wochen des Transferfensters nochmal irgendwie eine gewisse Dynamik reinkommt. Wahrscheinlich, und das ist ja auch, will man ja auch keinem wünschen, kommt Dynamiken nur rein, wenn sich irgendwelche Spieler verletzen, ne? Und
Ja,
du
gut,
deinen Ersatz brauchst.
ja, ich glaube schon. Also, dafür haben wir das natürlich schon oft genug gesehen. Dieses Transferfenster im Sommer, dass da schon in den letzten Tagen schon mehr Bewegung reinkommt, weil die Teams dann insofern unter Zeitdruck kommen, dass sie wissen, dass sie müssen. Und zum jetzigen Zeitpunkt kennt jeder seine Themen, weiß jeder, was er wie wo noch machen möchte, sei es auf der Abgabenseite oder der Zugangsseite, in meisten Fällen ja bei beiden. Und es ist aber noch nicht so dieses zwingend, ich muss es jetzt. Und dann nachher nimmt das schon Fahrt auf. Das wird auch in diesem Sommer so sein. Dadurch, dass die WM bis vor kurzem war, war halt vorher relativ wenig, was sich abgespielt hat. Und das ist halt jetzt noch so ein bisschen in dieser Übergangsphase ist, die sonst dann auch existiert. Aber ich glaube schon, dass wir da noch mehr Bewegung sehen. Die Frage ist halt, zu welchen Preisen, zu welchen Konditionen, was für eine Qualität. Und wir haben es auch schon in den letzten Ausgaben besprochen. Es ist halt auch unfassbar schwer, dann auf einem gewissen Niveau, auf dem man sich bewegt, den Kader dann noch zu verstärken. Das reduziert natürlich einen gewissen Spielerkreis noch erheblich im Vergleich zu der Frage, wenn du erst da diesen Schritt dahin machen willst. Also, ja, das verdoppelt die Schwierigkeit eigentlich im Endeffekt eigentlich nochmal in der Konstellation einfach.
Ja, klar. Also, Ich glaube, wir wollen oder wir wären gerne schon weiter, aber da sind halt einfach zu viele Player auch in dieser ganzen Gemengelage mit drin, die das erschweren. Aber vielleicht kommt eine Dynamik jetzt nochmal rein zu dem Saisonstart auch der einzelnen Ligen. Ich denke aber, es ist relativ sicher, was eigentlich zu tun ist, beziehungsweise es ist relativ klar, was zu tun ist. Und ich denke, das meiste von dem, was wir gerade genannt haben, sollte eigentlich auch realistisch möglich sein. Ansonsten, glaube ich, ja, kommen wir auch in den Schritt nicht weiter. Also wenn wir wieder keinen Spieler verkaufen, das ist in dem Sinne, glaube ich, auch kein gutes Zeichen. Also einer vom Kader der letzten Saison muss gehen, auch wenn es weh tut.
Ist meine Meinung. Faktisch mit Trossa ist schon einer gegangen.
Aber ja, ich aber denke, noch ein weiterer.
Ja, Martinelli, also glaube ich. Glaube ich.
Sollte man zumindest ein Auge drauf haben, ja.
Vor allen Dingen, weil man ja in dem Bereich sucht. Also, naja. Ne, das macht halt Sinn. Genannt worden ist auch noch Osimhen von Galatasaray in dem Zusammenhang dann, ne, als so Makeshift quasi, Swap-Deal-mäßig, wie es auch immer heißt. Ne? Also, sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr, in welcher Verfassung er sich derzeit befindet.
Wahrscheinlich nicht mehr in so einer guten wie vor 2-3 Jahren, aber das heißt ja nicht, dass er da nochmal wieder hinkommen kann. Ja, wäre ja aber natürlich nicht jemand für die Außenbahn, ne, sondern wahrscheinlich eher jemand.
Nee, die Frage ist halt, wie verteilst du es dann, wie strukturierst du es dann? Gehst du einfach in die Richtung und sagst, ich hole noch was in der Offensive? Und guckst dann, dass du vielleicht einen Eze da in die linke Position schiebst oder wie auch immer, ne? Aber das tauchte jetzt nur als weiteres Thema oder Gerücht im Zuge dieser Martinelli-Geschichte auf. Ich
weiß, dürfte ich damit weiß, sicher erledigt haben.
Wahrscheinlich ja.
Genau. Okay, ja, dann lass uns doch einen Schlussstrich ziehen unter diese Episode. Würde mich wundern, wenn jetzt für Dynamik schon in der nächsten Woche drin wäre. Der Fokus geht dann, glaube ich, doch sehr stark auch in Richtung Saisoneröffnung der Premier League am Freitagabend. Unser erstes Spiel, 21 Uhr gegen Coventry City, gegen den Aufsteiger. Wir werden auf all das, was am Freitag passieren kann und natürlich auch unsere Erwartungen an die neue Saison, Wünsche, Tipps, Einschätzungen in der Saisonvorschau Episode dann am Donnerstag blicken. Das heißt wahrscheinlich so Freitagmorgen für euch spätestens hörbar. Und werden die großen Linien mal thematisieren und auf all das nochmal ein bisschen ausführlicher blicken, was wir hier und da in den letzten Episoden schon mal angesprochen haben. Auch Stichwort, was wir eigentlich ja besser machen müssen, ist übertrieben, weil wir sind Meister geworden. Aber was wir vielleicht anders machen müssen in der neuen Saison, um den Erfolg der letzten Saison zu bestätigen, insbesondere in Bezug auf taktische Ausrichtung, Spielerrotation, Kadermanagement. Ich denke, da sind ein paar ganz interessante Themen, die es zu besprechen gilt. Machen wir dann in der nächsten Episode 347 erstmal Schlusspunkt für Episode 346. Kommt gut in die neue Woche, feiert den ersten Titel der Saison ausgiebigst und wir hören uns dann zum Saisonstart in der Premier League am Freitag spätestens wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.